Hi Diana, du hast ja mal gesagt, wir sollten mal so eine ganze Reihe mit Folgen machen, die sich mit den Themen Vorsorge und so weiter beschäftigen. Und hier ist sie jetzt, die kleine Reihe, der erste Teil davon, die erste Folge. Und heute geht es um sowas wie Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, alles super, super wichtig. Wir werden ganz viele verschiedene Folgen haben rund um diese Themen, Testament und so weiter, auch aus finanzieller Sicht. Aber heute geht es eben los mit den Vollmachten, denn die sind die Voraussetzung für alles, dass man überhaupt irgendwie in irgendwelche Richtung was machen kann, entweder mit Angehörigen, die man zu pflegen hat, oder wenn man diese Vorsorgevollmachten eben für die eigenen Kinder ausstellen will oder die Kinder sollen sie ausstellen für einen, wie auch immer. Jedenfalls gibt es da viel zu wissen und dieses Wissen gibt es jetzt hier bei uns. Also hör mal rein. Ciao.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Simone Weidner. Sie zeichnet verantwortlich für das Stiftung Warentestheft das Vorsorgeset. Patientenverfügung, Testament, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht. Und über drei dieser sehr wichtigen Dokumente wollen wir heute sprechen. Keine Sorge, Thema Testament kommt noch, sogar in zwei Folgen, aber etwas später. Jetzt geht's los. Willkommen, Frau Weidner.
Hallo.
Frau Weidner, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht. Der Titel allein klingt jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Warum glauben Sie, haben wir Sie trotzdem in einen Podcast eingeladen, der sich an Frauen in der Lebensmitte richtet?
Naja, mit dem Thema Vorsorgevollmacht sollten sich ja alle letzten Endes ab 18 Jahren schon beschäftigen. Es geht auch darum, dass ich für mich selbst als Frau natürlich, ich muss mir Gedanken darüber machen, wer springt für mich ein, wenn mit mir etwas passiert? Habe ich nahe Angehörige, beste Freundin, die ich fragen kann, die für den Fall, dass ich vielleicht nur im Notfall vorübergehend auf der Intensivstation lande, Entscheidungen für mich treffen kann, mit Ärzten sprechen kann, sich um mein Konto kümmern kann, vielleicht auch um die Wohnung, um das Haustier. All das sollte frühzeitig geregelt sein, weil diese Notsituation passiert schneller als manche denken. Wir kennen das, ein Fahrradunfall, ein Autounfall. Ich rede gar nicht von den schweren Erkrankungen am Lebensende, sondern eigentlich auch von den Erfahrungen, die wir alle im Alltag machen.
Ja.
Und auf die wir manchmal leider nicht gut vorbereitet sind. Einfach indem wir vielleicht schon mal ein Formular wie eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt haben.
Ja, und über die werden wir gleich ganz genau sprechen. Sie haben es ja eben gesagt, also das eine ist, dass ich mich als Frau in der Lebensmitte natürlich selber damit befassen sollte, wer sorgt für meine Dinge, wenn ich es zwischendurch mal nicht kann. Aber gerade bei Frauen in der Lebensmitte ist es ja auch so, dass wir von verschiedenen Seiten auf dieses Thema stoßen. Wer kümmert sich eigentlich? Und das kann sowohl sein, wenn ich Kinder habe, die den 18. Geburtstag hinter sich haben, dann läuft es nämlich nicht mehr alles automatisch mit, ich darf mich für die kümmern. Oder mit eigenen Eltern. Und ich will nur einmal vielleicht an dieser Stelle sagen, für alle, die uns jetzt hören, wir versuchen jetzt wirklich diese Dokumente und wie man sie am besten ausfüllt und warum die so wichtig sind, für alle, für Frauen in allen Lebenssituationen so ein bisschen abzukloppen. Es gibt ja Singles, es gibt Mütter, es gibt Frauen, die kinderlos sind. Also alle möglichen Lebenssituationen, Leute, die fitte Eltern haben oder solche, die langsam deutlich mit der Gesundheit zu kämpfen haben. Genau, und wir bemühen uns einfach, die verschiedenen Fälle inklusive Patchwork und so weiter abzuklopfen. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Thema Vorsorgevollmacht und deklinieren das da so ein bisschen durch. Mal angenommen, meine Eltern bauen gerade rasant ab. Warum sollte ich mich als Tochter um das Thema Vorsorgevollmacht kümmern? Wofür braucht man es überhaupt? Warum brauche ich das, wenn ich Tochter bin?
Ja, es geht darum, auch als Tochter in der Krise handlungsfähig zu sein für die Eltern. Wenn ein Elternteil durch Schlaganfall, Unfall, Demenz plötzlich handlungsunfähig wird, hat eine Tochter ohne Vorsorgevollmacht nicht automatisch Vertretungsmacht. Im Idealfall kümmern sich Eltern selbst um ihre Vorsorgevollmacht. Aber wir kennen das alle. Man schiebt es auf die lange Bank, es ist noch nichts geregelt. Und dann kommt die Tochter ins Spiel, die in die Verantwortung geht, Vorsorgeformulare organisiert und den Eltern erklärt, warum sie eine Vorsorgevollmacht brauchen. Und eine Tochter, die sich dann entschieden hat, für ihre Eltern da zu sein und sich zu kümmern, hat eben mit diesem Dokument auch wirklich etwas in der Hand. Liegt nämlich ein Elternteil auf der Intensivstation Intensivstation, kann sie den Ärzten dieses Dokument vorlegen und sagen, ich bin für Gesundheitsfragen bevollmächtigt, ich darf im Namen dieser Patientin jetzt auch mit Ihnen sprechen, Auskünfte bekommen, Entscheidungen treffen. Jetzt denken wir mal weiter, geht es in Richtung Pflege, Erkrankung oder auch Demenz, dann kann das sogar eine dauerhafte Aufgabe werden, für einen Elternteil zu entscheiden. Dann kommen noch viel mehr Aufgaben auf einen zu. Dann muss die Wohnortfrage, die Wohnungsfrage geklärt werden, vielleicht über ein Pflegeheim entschieden werden. Das Konto muss verwaltet werden. Versicherungsfragen kommen hinzu. Und das Gute ist, mit dieser Vorsorgevollmacht kann die Tochter für einen Elternteil eben umfassend entscheiden.
Ja, ich muss jetzt nochmal ganz dezidiert nachfragen. Sie kann es aber nicht, wenn sie sie nicht hat.
Nein, die Vorsorgevollmacht ist das Dokument, was einem Handlungsvollmacht gibt, wo eine Person sagt, du bist meine Vertrauensperson, dir vertraue ich die Regelung meines Lebens an. Gibt es keine Vorsorgevollmacht, dann gibt es ja einen anderen Weg. Gehen wir jetzt von der medizinischen Situation aus und vielleicht einer Notfallsituation im Krankenhaus. Und der Tochter fällt auf, ups, ja, die Mutter liegt im Koma oder ist so schwer erkrankt, dass sie vielleicht auch ein paar Tage auf der Intensivstation liegen muss, brauchen die Ärzte trotzdem eine ärztliche Entscheidung. Dann wird in der Regel das Betreuungsgericht angerufen oder die Tochter, die vielleicht dann dort mit den Ärzten steht und sagt, ich habe die Vorsorgevollmacht nicht, was machen wir nun? Dann wird sie als ehrenamtliche Betreuerin in der Regel eingesetzt. Das ist eben eine bürokratische Hürde. Die Ärzte informieren das Betreuungsgericht, die Tochter ruft beim Betreuungsgericht an, das ist eine Abteilung des Amtsgerichts, stellt sich dort vor.
Oh Gott, okay, aber das...
es geht eigentlich unkompliziert, aber man muss sich kümmern. Und dann bekommt sie wird sie ehrenamtliche Betreuerin, bekommt auch einen Betreuerinnenausweis und damit ist sie die offizielle rechtliche Vertreterin und kann mit den Ärzten sprechen. Das ist die bürokratische Variante. Einfacher ist es, das privat vorsorglich zu regeln.
Ja, ja, genau. Aber also das ist einfach, ich glaube, das ist mir so wichtig, das nochmal ganz explizit zu fragen, weil ich glaube, viele nehmen an, naja, ist ja eh klar, das kann ich ja eh alles entscheiden, weil ich die Tochter bin. Aber so ist es eben nicht.
Nein.
Genau, also das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, viele denken, naja, wir sind ja Verwandtschaft und dann ist es ja wohl irgendwie klar. Nein, es ist nicht klar und es wird wahnsinnig kompliziert, wenn man nicht Zugänge hat zu diesen ganzen Dingen wie Konten und Versicherungen und so weiter. Andersrum gefragt, Sie haben vorhin so einen schönen kleinen Nebensatz gesagt, den ich sehr wichtig fand, nämlich, wenn die Frau sich dazu entschlossen hat, sich um ihre Eltern zu kümmern, als aktiven Akt, wie ist es denn, wenn die Eltern diese Tochter jetzt gar nicht gefragt haben, aber davon ausgehen, dass die sich ja wohl kümmern wird und diese Vorsorgevollmacht aufgesetzt haben mit dem Namen ihrer Tochter darin? Kann die auch Nein sagen?
Ja, natürlich. Es gibt ja jetzt keine Verpflichtung. Man kann auch die Vorsorgevollmacht zurückgeben. Und wenn man merkt, das wird mir alles zu viel, ja, weil das war vorher nicht absehbar, was da vielleicht auf mich zukommt, dann geht man zum Betreuungsgericht und dann gibt es entweder die Möglichkeit, sich selbst als Betreuerin einsetzen zu lassen. Das kann auch Vorteile haben, weil das Betreuungsgericht ja auch im Hintergrund ist und wichtige Entscheidungen mitträgt. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Zum einen ist es, ich habe eine Ansprechpartnerin am Betreuungsgericht. Ja, die Richterin, mit denen kann ich dann das auch besprechen. So, andererseits kann man auch sagen, es ist natürlich auch eine Kontrolle. Ja, also ich kann nichts alleine entscheiden. Es hat so beide Seiten, aber in der Regel läuft das dann über die ehrenamtliche Betreuung und über diesen Betreuerausweis.
Ja, man kann ja auch umgekehrt sagen, wenn mir irgendwie unwohl ist, das alles einer Person ohne Kontrollinstanz zu übertragen, dann kann ich eben über diese Betreuungsvollmacht nachdenken, die das Betreuungsgericht immer mit einbezieht.
Naja, das ist quasi ein anderes rechtliches Dokument, die Betreuungsverfügung.
Verfügung, Entschuldigung.
Dort schlage ich eine Person vor, auch in einem Formular, es gibt es auch als vorgefertigtes Formular, und sage, für den Fall der Fälle wäre diese Person geeignet, möchte ich diese Person als Betreuerin haben. Die darf dann für mich gesundheitliche Entscheidungen treffen, mit Ärzten sprechen, mein Vermögen verwalten. Das Gericht ist nicht an diesen Vorschlag gebunden, aber in der Regel richten sie sich danach, wenn nichts Eklatantes gegen diese Person spricht. Also da kann man jetzt nicht den 12- oder 14-jährigen Enkel einsetzen oder vielleicht eine andere hochbetagte Person, die vielleicht auch nicht mehr in der Lage ist, zu entscheiden. Also da wird ein bisschen geguckt Und dann läuft es, wie schon erwähnt, über diesen ehrenamtlichen Betreuerausweis.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und dieses Betreuungsverfügung kann einerseits eine Alternative zur Vorsorgevollmacht sein, weil mit der Vorsorgevollmacht gebe ich ja einer Person, wenn ich es ausführlich regel, ja wirklich auch viel Macht in die Hand, wenn man so formulieren möchte. Und die Betreuungsverfügung ist eingeschränkter. Das Gericht entscheidet mit in der Finanzverwaltung, in Vermögensfragen, wenn es um die Wohnungsauflösung geht. Das Gericht muss auch zustimmen, wenn es am Lebensende um lebensverkürzende oder lebenserhaltende Maßnahmen geht. Also einerseits ist dann die Betreuerin da nicht allein gelassen, aber das Gericht kontrolliert eben auch. Und wir empfehlen die Betreuungsverfügung allen als Alternative in Anführungsstrichen. Wer jetzt sagt, ich habe nicht wirklich die Vertrauensperson, der ich alles in die Hand geben möchte, aber meine Nachbarin hat immer gesagt, sie würde sich kümmern, die geht auch für mich einkaufen und die ist auch fit mit Krankenkassen und Ärzten. Und die begleitet mich auch ein bisschen durchs Leben, dann wäre die Betreuungsverfügung sicherlich ein geeignetes Instrument.
Noch einmal zurück zur Vorsorgevollmacht. Wir hatten das eben schon so ein bisschen gestriffen, nämlich wäre es eigentlich sinnvoll, da einzusetzen. Nicht sinnvoll, vor allem nach den Fällen, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist dann, wenn ich das richtig lese und verstanden habe, im Grunde der gleichaltrige Partner oder die gleichaltrige Partnerin, weil die eventuell in derselben Lebenssituation ist und dann genau diese Dinge, die dann so kompliziert sind und schwierig zu regeln, vielleicht auch gar nicht mehr hinkriegt, ne? Also es macht wohl Sinn, so wie ich das jetzt raushöre, jemanden zu nehmen, von dem ich mal annehme, wenn das Schicksal gnädig ist, dass er oder sie länger lebt als ich oder zumindest sozusagen noch mehr in der Kraft ist und das dann auch leisten kann, diese Art von Arbeit, die dann da auf einen zukommt.
Na, es kommt drauf an. Also bei 20-Jährigen würde ich durchaus sagen und 40- und 60-Jährigen und vielleicht auch noch 70-Jährigen. Es machen viele Paare untereinander, die sich gegenseitig bevollmächtigen. Ja, es kommt dann wirklich auf den Gesundheitszustand, die Lebenssituation an. Im höheren Alter wird es eben schwierig.
Und kann man da auch mehrere einsetzen? Also im Sinne von im ersten Fall das, im zweiten Fall das? Also an erster Stelle, an zweiter Stelle?
Naja, also wir empfehlen eigentlich, jede Person, die bevollmächtigt ist, sollte auch ein eigenes Vorsorgevollmachtformular in der Hand haben. Damit kann sie dann sie muss ja die andere Person rechtlich vertreten. Also wenn ich jetzt 2 Bevollmächtigte habe, ich sage mal 2 Töchter, die eine ist fit in Finanzen, die andere ist vielleicht im Gesundheitswesen tätig, ist jetzt ein bisschen klischeemäßig, aber einfach um es zu verdeutlichen. Und dann kann man natürlich sagen, die eine bekommt eine Vorsorgevollmacht für die finanziellen Angelegenheiten, Konto, Vermögensfragen. Und die andere ist eben fit in Gesundheitsfragen, die soll mich dann in Gesundheitsfragen vertreten. Und dann kann man diese Aufgabenbereiche ja auch jeweils zuordnen. Jetzt haben Eltern oder gibt es vielleicht 3 erwachsene Kinder, die alle in der Verantwortung sich auch sehen, dann ist es natürlich auch möglich, allen 3 eine identische Vorsorgevollmacht zu geben. Das ist sinnvoll, wenn es nicht streitig wird, sich alle einig sind, dann kann jede Person, die vor Ort ist, es wohnen ja auch nicht alle direkt nebenan bei den Eltern, Vielleicht wohnt eine Person in Hamburg, die andere in München, die andere in Berlin. Und aber vielleicht ist, manche sind im Urlaub. Mhm. Und die Person, die dann auch da ist, kann dann mit der Vorsorgevollmacht vielleicht auch direkt ins Krankenhaus, kann mit dem Pflegeheim sprechen, kann mit den Behörden noch etwas klären und legt die Vorsorgevollmacht vor. Und für die Beteiligten ist klar, die Person ist jetzt vertretungsberechtigt. Das ist natürlich eine sehr einfache und sehr ideale Lösung, aber es gilt zu bedenken, 3 identische Vorsorgevollmachten kann auch Stress bedeuten. Ja, wenn sich bei Entscheidungen die Bevollmächtigten nicht einig sind und es gibt genug Fälle, die dann auch vor Gericht gelandet sind. Also wer dann da nicht sicher ist und sagt, das geht schon alles gut aus, sollte davon eher Abstand nehmen. Und man kann zusätzlich, wenn es mehrere Vorsorgevollmachten gibt, das in einem Innenverhältnis regeln, wie vielleicht auch die Hierarchie sein soll.
Ja, also genau, das Innenverhältnis,
Mhm, wir nennen das Innenverhältnisregelung, das ist so dieser Begriff dafür. Das gilt dann intern. Wenn man dann zu viert da sitzt oder fünft und das bespricht, sagt man, okay, Tochter, die älteste Tochter übernimmt, ist in erster Linie zuständig, nur wenn sie nicht erreichbar ist, dann kommt Nummer 2 und dann kommt Nummer 3.
Mhm, oder, ja, das meinte ich gerade. Mhm.
So, das kann man, das gilt dann im Innenverhältnis, ne, untereinander, so dass man weiß, man hat darüber gesprochen, man hat es auch aufgeschrieben und so soll es sein.
Mhm. Ich habe Ihr Heft erwähnt, für das Sie verantwortlich zeichnen, und darin gibt es Vordrucke mit Ankreuzpunkten, also so viel dazu, was muss man da irgendwie alles bedenken. Es gibt diese Vordrucke jetzt nicht nur bei Ihnen, die gibt es auch bei anderen Anbietern. Was spricht dafür, das mit diesen Vordrucken zu machen, mit diesen Ankreuzpunkten?
Na, wichtig ist, dass in einer Vorsorgevollmacht alle Lebensbereiche abgedeckt sind, die später auch einmal relevant sein können. Also vom Titel her würde man sagen, es geht um Gesundheit, Finanzen und Behörden.
Ja.
Jetzt kann sich jemand eine da hinsetzen, ein Blatt Papier nehmen und versuchen, alles aufzuschreiben. Das ist meist sehr kompliziert. Also Ankreuzformulare decken in der Regel alle relevanten Lebensbereiche systematisch ab. Eben Gesundheit, Finanzen, Behörden. Und sie minimieren eben auch das Risiko, etwas Wesentliches zu vergessen. Meist sind unsere Formulare sind klar und eindeutig formuliert. Man muss ja auch davon ausgehen, dass die Menschen, die das lesen, auf den ersten Blick erkennen müssen, darf die bevollmächtigte Person das oder nicht? Wofür ist sie genau bevollmächtigt? Mhm. Und Formfehler werden vermieden. Ja, wenn man frei formuliert, ist man da juristisch auch nicht immer auf der sicheren Seite. Und auch ein schlagendes Argument, finde ich, es ist wirklich, sind einfach auszufüllen, die Hemmschwelle ist niedrig. Wenn es eine möchte, ist das in 10 Minuten erledigt, ja, wenn man sich vorher damit beschäftigt hat und das schon mal durchgelesen hat und sagt man, genau das möchte ich, unterschreibt es, setzt ein Datum drunter und damit ist die Sache fertig.
Ja, also vielleicht nochmal einmal zur Handhabbarkeit. Das fand ich, also ich habe das auch über Ihr Heft gemacht, muss ich jetzt an dieser Stelle gleich mal sagen, ganz artig, mit meinen erwachsenen Kindern, die übrigens ganz schön geschluckt haben, das zu unterschreiben, weil das wirklich weitreichende Vollmachten sind, ne? Also Sie können das Interneterbe und den Aufenthaltsort und so bestimmen, wenn dann die Kinder aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr können. Das ist schon, da muss man jemandem wirklich vertrauen.
Ja.
Aber was ich auch ganz toll fand, ist nicht nur, dass es ein Formular gibt bei Ihnen und sicher auch bei anderen, sondern dass es eben auch Erklärungen zu diesem Formular gibt. Also ich meine, ne, man denkt dann so, ja, keine Ahnung, ja, kreuze ich jetzt mal an, aber was heißt das eigentlich ganz genau, Bindeverhältnis? Oder was heißt das eigentlich ganz genau, was auch immer es ist, kann man dann in dem Formular sich angucken. Aber ich finde dann wirklich in sehr, sehr einfacher Sprache dann auch zu verstehen, ja, was ist damit gemeint und was hat das für Folgen, wenn ich das jetzt unterschreibe. Mhm. Das fand ich wirklich auch sehr gut. Und wie gesagt, also gleich dazu gesagt, gibt es vielleicht auch bei anderen Anbietern, aber das sprach für mich auch sehr dafür, weil es eben schnell im Grunde so eine Sache, auf die man eh keinen Bock hat, unter uns gesagt, ist dann relativ schnell erledigt und alle umfassend irgendwie geklärt. Auch hier möchte ich noch einmal deutlich sagen, ich habe es mit meinen Kindern gemacht, weil es eben auch nicht mehr geht, wenn man 18 ist, dass man einfach für die bestimmt. Ich glaube, das vergessen auch ganz viele, ne? Wenn die dann auf Abi-Reise oder ins Ausland oder in eine neue Stadt ziehen, dann erlöschen die Rechte, sich da einzumischen.
Ja.
Und das muss man wissen. So.
Ja, ab 18 ist eine Person volljährig und Mutti darf nicht mehr automatisch entscheiden. Ja.
Ja. Und auch der Partner, nicht? Oder die Partnerin. Das ist, wenn ich das richtig erinnere aus unserem Gespräch, oder dann war das mal so, dass der Partner das automatisch konnte, aber ist auch nicht mehr so seit verhältnismäßig kurzer Zeit. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Es ist genau andersrum. Also, kein Mensch darf für einen anderen automatisch rechtliche Entscheidungen treffen. Es wird vielleicht deutlich an einem Beispiel. Ich kann ja nicht für meinen Ehepartner ohne Vollmacht ein Auto kaufen oder einen Kredit aufnehmen oder irgendwie die Eigentumswohnung kündigen oder verkaufen. Da wird es deutlich. Bei Gesundheitsfragen ist es aber genauso. Ich darf nicht automatisch für eine andere Person entscheiden. Für Verheiratete war das strikt nicht erlaubt bis Ende des Jahres 2022, weil es so viel Irrtümer darüber gab und auch viel Unsicherheit und Ärzte sich auch beklagt haben, ist seit 1. Januar 2023 im Gesetz geregelt, dass Ehepartner ausnahmsweise in einer medizinischen Notlage füreinander sich gegenseitig vertreten dürfen, und zwar maximal 6 Monate lang. So, das ist die Ausnahme von der Regel, dass niemand automatisch für einen anderen ab 18 Entscheidungen treffen darf. Und das ist das sogenannte Ehegatten-Notvertretungsrecht, so heißt es.
Ja, und ich habe interessanterweise, ich weiß nicht, ob es mit Ihnen war, besprochen oder gehört, dass es Leute gibt, die da eben aktiv widersprechen.
Genau. Richtig.
Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das heißt, das ist was, was eigentlich mein Partner automatisch jetzt darf. Mhm. Ich habe es also mir genau falsch rumgemerkt. Mhm. Vielen Dank für die Korrektur. Und es ist aber so, dass gar nicht so wenige Anträge eingehen für, nee, möchte ich nicht.
Genau. Wir haben das zentrale Vorsorgeregister. Dort, das ist eine Institution der Bundesnotarkammer, bei der auch alle Privatpersonen bitte ihre Vorsorgedokumente registrieren. Im Notfall haben Ärzte und Betreuungsgerichte ein Einsichtsrecht und können sehen, wenn eine Person, ich sag mal ohne Angehörige, im Notfall eingeliefert wird, auf Intensiv liegt, vielleicht mehrere Wochen und es ist unklar, die Person ist alleine und wer ist denn hier jetzt Ansprechpartnerin für uns? Dann, wenn sich Ärztinnen haben, Kliniken haben mittlerweile ein Recht, dieses Vorsorgeregister einzusehen.
Kommt dort in die Shownotes, sage ich gleich, ja.
Ja, und so, dann sehen sie, es gibt hier eine bevollmächtigte Person, es gibt ein, so, und dann sind die Kontaktdaten hinterlegt und dann kann die Person angerufen werden. Betreuungsgerichte machen das auch, also diese beiden Institutionen haben Zugriffsrecht. Jetzt gibt es die Möglichkeit, weil es eben diesen neuerdings, dieses automatische Vertretungsrecht für verheiratete und eingetragene LebenspartnerInnen gibt, dem zu widersprechen. Man kann jetzt sagen, ich bin, wenn mein Ehepartner oder wenn ich eingeliefert werde, möchte ich aber gar nicht, dass mein Ehepartner aufgrund seines automatischen Rechtes für mich medizinische Entscheidungen treffen darf. Mhm. Und dann kann ich dort diesen Widerspruch auch registrieren lassen.
Ja.
Ich sage jetzt mal für die Praxis, eine Vorsorgevollmacht hat immer Vorrang. Wenn ich nicht möchte, dass mein Ehepartner entscheidet, dann gibt es vielleicht doch eine Person, zu der ich Vertrauen habe, der ich eine Vorsorgevollmacht gebe. Ja, also die hat immer Vorrang vor dem automatischen Ehegattennotvertretungsrecht.
Es hört sich so ein bisschen, man denkt, ups, warum das denn? Aber wenn man sich statistisch anschaut, dass sozusagen das Zuhause einer Frau der gefährlichste Ort für sie ist und wir wissen, wie die Gewaltstatistiken aussehen und das sind nur die Sachen, die über der Oberfläche liegen, also die sichtbar sind, dann versteht man es vielleicht so ein bisschen, woher das kommt. Okay, also ich würde sagen, diese Fälle, diese Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht haben wir jetzt so ein bisschen umkreist. Man kann sich jetzt, kann man jetzt sozusagen durchdeklinieren. Das Gleiche gilt natürlich für Patchwork-Partnerschaften. Da funktioniert schon mal gleich gar nichts automatisch, sondern das muss alles geklärt werden und geregelt werden, damit irgendwie klar ist, wer da was zu melden hat im Falle eines Falles. Kommen wir jetzt vielleicht einmal zu dem anderen Begriff, der in diesem ganzen Gesundheitszusammenhang auch sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Patientenverfügung oder Patientinnenverfügung. Wenn Sie darüber nochmal erzählen mögen, warum die eigentlich wichtig ist, gerade auch in diesen Gesundheitsfällen und ja, wo sie vielleicht auch nicht hinreicht.
Gut, vielleicht nochmal zur Klarstellung. Wichtig ist eine Vorsorgevollmacht für eine Person, die auch in Gesundheitsfragen entscheiden darf. Eine Patientenverfügung ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Ja, wenn eine Person, die für mich, mit der ich meine Gesundheitsfragen, auch Fragen vom Tod und Sterben besprochen habe, gut informiert ist, kann sie das auch mündlich den Ärzten übermitteln. Trotzdem ist eine Patientenverfügung für die letzte Lebensphase sinnvoll. Es geht darum, darin um medizinische Anweisungen für Ärzte, welche Maßnahmen sie in bestimmten konkreten Behandlungssituationen am Lebensende ergreifen sollen oder nicht. Und meist spiegelt die Patientenverfügung eine Auseinandersetzung mit den Themen lebenserhaltende Maßnahmen, künstliche Beatmung, künstliche Ernährung, Wiederbelebung oder nicht wieder. Das setzt eigentlich die Auseinandersetzung auch mit diesen Themen voraus, wenn ich eine Patientenverfügung erstellen möchte. Es geht da um wirklich die letzte Lebensphase, wenn ich in einem nicht abwendbaren Sterbeprozess bin und es noch darum geht, kann das Leben, unter welchen Umständen können wir noch erhalten? Wir können hier noch etwas verlängern. Es geht um unheilbare Krankheiten im Endstadium und um schwere Hirnschädigungen. Ja?
Aber auch durch Unfälle dann?
Auch durch Unfälle, genau. Das kann in jungen Jahren schon.
Also die letzte Lebensphase muss nicht mit 80 sein, will ich nur sagen, ne? Genau.
Das stimmt sehr gut, genau. Es kann ja jetzt ein schwerer Unfall mit 18, mit 20, wann auch immer. Genau. Und auch da kann es um Leben und Tod gehen. Und diese Haltung eigentlich zu intensivmedizinischen Maßnahmen, die spiegelt sich in der Patientenverfügung wider. Also wir raten allen dazu, sich vor einer Patientenverfügung durchaus mit Intensivmedizin zu beschäftigen. Ja, es geht ja um Intensivmedizin, ist ja eine Errungenschaft. Sie rettet Leben. Es ist fantastisch, wie Ärztinnen schwerst Erkrankte und Verunfallte eben wieder zu neuer Lebensqualität verhelfen können. Aber auf Intensivstationen werden auch teils sterbenskranke, multimorbide, ältere und hochbetagte Patientinnen künstlich am Leben erhalten.
Ja.
Na, Intensivmedizin kann auch Sterben verhindern. Darum geht es auch ein bisschen. Also bevor
genau.
Und eine Patientenverfügung ist jetzt kein Muss. Es ist natürlich für Ärztinnen und Angehörige hilfreich, wenn jemand schriftlich verfügt hat und das bei klarem Verstand und in gesunden Zeiten. Was wünsche ich mir eigentlich? Was bedeutet für mich Lebensqualität? Und was möchte ich? Möchte ich dann wiederbelebt werden? Möchte ich eine künstliche Ernährung in ganz bestimmten Situationen? Das alles setzt natürlich so eine Patientenverfügung voraus. Und es gibt so viel Informationen dazu. Vorträge, tolle Bücher, Leben und Sterben, Palliativmedizin.
Komm, alles in die Shownotes, schreibe ich alles in die Shownotes, sage ich jetzt schon mal. Ja.
Ne? Also darum geht's in der Patientenverfügung, ja.
Und ich glaube, um das nochmal, im Grunde nochmal zu wiederholen, es ist eben nicht so schnell gemacht wie diese Vorsorgevollmacht, im Endeffekt relativ schnell, wenn man es irgendwie einmal verstanden hat, sondern es geht schon darum zu verstehen, was will ich wirklich, und um das zu beurteilen, muss ich ein bisschen was wissen. Ich muss verstehen, also ne, wenn ich sage, ich will irgendwie keine Schläuche, ja, dann wird es schwierig, wenn ich einen Unfall habe, ne, und einfach nur irgendwelche Schläuche kriege für irgendwie eine Infusion schon.
Genau.
Das würde da streng genommen mit runterfallen. Also das macht schon Sinn, da so ein bisschen Bescheid zu wissen, und ich finde, es berührt auch wirklich im Grunde Kernfragen des Lebens. Also es klingt so nach Tod, aber im Grunde berührt es Fragen des Lebens. Und was ist für mich Leben eigentlich? Also es ist natürlich kein leichtes Thema, aber wirklich ein fundamentales. Und ja, insofern bin ich sehr dafür, dass wir das hier besprechen.
Ja, es ist vielleicht noch ein Hinweis. Es sollte sich auch niemand jetzt unbedingt damit quälen, über so einem Formular zu sitzen. Also wir bieten da ja auch ein Ankreuzformular an. Das ist teils eine medizinische Fachsprache, die ja auch eingeordnet werden muss. Also Hausärztinnen beraten zur Patientenverfügung. Das sind erstmal die richtigen Ansprechpartnerinnen. Wer jetzt schon bei einer Fachärztin in Behandlung ist, bei einer Onkologin etwa, kann diese Patientenverfügung natürlich auch mit ihr besprechen.
Ja.
Noch ein Hinweis, die Beratung ist keine Kassenleistung, leider.
Allerdings.
Ärzte kann man empfehlen für eine Beratung von 30 Minuten eine Gebühr von 61 Euro. Wie viel Ärztinnen jetzt verlangen, das kann man dann direkt erfragen. Noch ein Hinweis, es gibt bei den Patientenverfügungen, wie gesagt, es kann auch ein Ankreuzformular sein, Viele schreiben noch auf einem Extraformular, auch nochmal formulieren ihre Wünsche vom Lebensende, so ihre Vorstellung auch aus. Mhm. Ja, es kann Ärzten alles helfen. Nur ja, vielleicht nochmal zur Wirksamkeit der Patientenverfügung.
Ganz genau, das war zu den Grenzen. Zu den Grenzen,
ja,
genau.
Oder auch zu den Formalien. Vielleicht nochmal kurz zu den Formalien. Eine Unterschrift und Datum reichen aus. Jetzt sehen viele Formulare vor, dass auch eine Ärztin mit unterschreibt. Es gibt oft ein Unterschriftsfeld, Bestätigung durch die beratende Ärztin. Das ist keine zwingende Voraussetzung. Ich erwähne das deshalb, weil ich jetzt öfter auch darauf angesprochen wurde. Ich habe die Patientenverfügung gemacht, aber meine Ärztin muss ja noch unterschreiben. Das stimmt. Das ist, die Patientenverfügung ist schriftlich mit Datum und Unterschrift wirksam. Es kann hilfreich sein, wenn die beratende Ärztin mit unterschreibt. Das kann für eine Kranken, sagen wir mal, es geht wirklich ums Lebensende und Ärzte im Krankenhaus wollen noch mal etwas Genaueres über die Patientin wissen. Dann können sie zum Beispiel bei der behandelnden Hausärztin, die ja beraten hat, vielleicht noch mal nachfragen. Auch das passiert in Einzelfällen. Ja. So, aber nur noch mal zur Klarstellung, Patientenverfügung.
Ja, zur Formalie.
Ja.
Und die Grenze. Also ich meine, jetzt denkt man jetzt, ja super, jetzt habe ich jetzt irgendwie alles angekreuzt, es ist ja alles tutti, jetzt wissen ja alle Bescheid. So leicht ist es leider auch nicht, weil es dann natürlich in der aktuellen Situation dann einfach doch so ist, dass man entscheiden muss als Angehörige oder als ja derjenige, der halt in der Vorsorgevollmacht steht. Wo ist denn die Grenze? Also was kann die Patientenverfügung nicht? Oder warum ist sie dann vielleicht trotzdem sinnvoll, auch wenn sie nicht alles kann? Fragen wir mal so rum vielleicht.
Ja. Das heißt, sie kann nicht alles. Also es ist ja nur eine schriftliche Überlegung der Patientin, die nicht mehr mit den Ärzten selbst sprechen kann. Und das voraussichtlich dauerhaft. Nur in dieser Situation fragen Ärzte überhaupt nach einer Patientenverfügung. Wenn es darum geht, wollen wir jetzt noch eine künstliche Ernährung ansetzen? Wollen wir eine künstliche Beatmung vielleicht einstellen? Es geht dann um Fragen um Leben und Tod. Und die Patientenverfügung hilft, um nochmal auf den positiven Aspekt zu kommen, hilft, weil Ärzte sehen, da hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht. Selten ist die Patientenverfügung explizit für die ganz konkrete Situation geschrieben. Viele haben ja auch Mehrfacherkrankungen, ja, die dann hier gar keine Berücksichtigung finden in der Patientenverfügung. Es ist einfach eine Hilfestellung für Ärzte und Angehörige. Angehörige entscheiden ja auch nicht über Leben und Tod oder darüber, ob jetzt Maschinen abgestellt werden oder nicht. Es sind immer ärztliche Entscheidungen und Ärztinnen benötigen die Zustimmung der Patientin. Jetzt kann die nicht mehr selbst sprechen. Also wenn wir jetzt von dieser Lebensendsituation ausgehen, dann braucht sie eine Vertreterin, die ihren Willen vertritt. Und dann kommt die Bevollmächtigte oder die Betreuerin ins Spiel, die im Idealfall gut informiert ist.
Genau, was mir sozusagen hilft, einfach das Mindset einzuschätzen. Und ich kann mal sagen, bei mir steht da drin, ich will alles. Ne, also das muss ja auch gar nicht unbedingt sein, ich will nichts. Man kann ja auch sagen, nee, ich will auf alle Fälle eine Chance. Auf keinen Fall stellt mich hier irgendjemand sofort ab und denkt, nee, wahrscheinlich hat sie eh keine Lust mehr. Nee. Also das ist jetzt sozusagen mein Mindset. Und wenn meine Kinder das wissen, dann ist es für die natürlich ein totaler Befreiungsschlag, als wenn sie denken, ja, alle wollen irgendwie, wollen sich nicht quälen. Also quälen will ich mich auch nicht. Aber ich will eine echte Chance. Und ich finde, kann ich mir so vorstellen, dass das für Angehörige wahnsinnig hilfreich ist zu wissen, nee, da ist nicht jemand, der sagt, ich möchte das alles nicht. Und dann ist es immer noch schwer genug, dieser ganze Kram. Ne? Also wenn man dann da sitzt als Verwandter und das wirklich irgendwie mit diskutieren muss. Aber ja, genau, es hilft einfach Klarheit. Ich habe noch mal eine Frage, so dieses, nee, sie möchte es nicht, angenommen, ja.
Sie möchte keine künstliche Ernährung,
ja,
beispielsweise.
Ja, genau, dieses nicht oder jenes nicht. Oder wir haben irgendwie, wir sind Partnerinnen zum Beispiel und haben uns irgendwie überlegt, du weißt du was, also wenn ich jetzt hier mit 75 einen Herzinfarkt kriege, dann lässt es einfach, wie es ist. Ich will nicht, dass dann hier noch jemand gerufen wird. Ist das dann unterlassene Hilfeleistung? Mache ich mich strafbar, wenn ich dann sage, ja, okay, haben wir so vereinbart, dann rufen wir einfach morgen den Hausarzt an, wenn es zu spät ist?
Nein, auf jeden Fall den Notruf absetzen und medizinische Entscheidungen treffen immer noch Ärztinnen. Also wenn jetzt, sag ich mal, die Notärztin, Notfallsanitäterin kommen, dann bitte die Patientenverfügung zeigen und dann wird mit den Ärzten im Interesse der Patientin entschieden über eine Behandlung oder Nichtbehandlung. So sind alle auf der rechtlichen Seite und auch der Patientenwille kann dabei respektiert werden. Ne?
Ja, finde ich ganz wichtig, ne? Weil ich glaube, viele Paare, die vereinbaren das irgendwie so und so einfach ist es nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, wenn jemand im Alter wirklich verstirbt zu Hause, dann sage ich nur Vorsicht beim Notarzt, weil die ja die Todesursache nicht feststellen dürfen. Und dann wird es nämlich auch rechtlich kompliziert, dann muss obduziert werden. Und das muss man vielleicht mit dem Hausarzt vorher klären, wie man das regelt. Das ist nochmal ein spezieller Fall.
Also mir haben ja auch Notfallärzte berichtet, es ist immer gut, wenn die Patientenverfügung da liegt. Das hilft denen auch, eine Behandlungssituation einzuschätzen. Also in diesem geschilderten Fall Herzinfarkt. Also wenn das dann schriftlich gut dokumentiert ist und Ärztin das dann auch direkt in die Hände bekommen, dann ist es auf jeden Fall hilfreich für sie.
Ja.
Ja, die müssen sich ja auch rechtlich verbindlich, müssen die ja auch entscheiden. Und sie brauchen dann ja und müssen die Situation einschätzen und für sich auch rechtlich sicher handeln. Deshalb alles, was gut schriftlich formuliert ist und auch dann tatsächlich in der Situation da ist, hilft allen Beteiligten.
Haben Sie als jemand, der sich lange jetzt damit befasst und dem das offensichtlich auch am Herzen liegt, dazu will ich Sie auch gleich noch was fragen, beobachten Sie da ein wachsendes Bewusstsein für diese Dinge in der Gesellschaft oder bei Frauen insbesondere?
Ja, auf jeden Fall. Also wachsendes Bewusstsein. Also ich merke es auch in Gesprächen, dass mittlerweile so Begriffe wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zunehmend klarer werden. Also früher hielten viele die Patientenverfügung für das wichtigste Dokument überhaupt. Mittlerweile hat es sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Vorsorgevollmacht doch tatsächlich das entscheidendere Dokument ist. Und ja, was mir oft begegnet ist, ja, ich habe das Vorsorgeset im Regal stehen. Nächstes Jahr Weihnachten setze ich mich mit meiner Familie zusammen und dann machen wir das. Und 3 Jahre später ist die Situation immer noch so. Also diese Aufschieberitis, die finde ich ist hier wirklich
der
noch ein
Thema.
Der
wollen wir mit dieser Folge entgegenwirken.
Ja, und
deswegen am Anfang des Jahres, genau, machen.
Und Frauen, ich habe es auch von Vorsorgeanwälten gehört, die auch sagen, ja, es ist tendenziell schon auch noch ein Frauenthema, sich damit zu beschäftigen, ja, mit der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. So tendenziell sind oft Frauen die treibenden Kräfte, auch bei Verheirateten oder wenn es um die Eltern geht, die betagten Eltern. Aber das ist eine leichte Tendenz.
Gut, es gibt Hoffnung und ich hoffe, wir haben dieser Hoffnung jetzt den letzten Schubs gegeben, dass es dann auch gemacht wird. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren und mich interessiert einfach sozusagen persönlich. Wir haben auch beim Vorgespräch lange gesprochen. Ich habe das Gefühl, es ist Ihnen wirklich ein Herzensanliegen. Wie kam es dazu, dass Ihnen das so wichtig ist?
Naja, ich habe mich ja auf der einen Seite sehr mit diesen Formalien beschäftigt und festgestellt, diese 4 Seiten, die wir anbieten, Vorsorgevollmacht, das Ganze ist in 5 Minuten erledigt. Ja.
Ja.
So, und es erleichtert so viel. Ich habe auch so viele Geschichten gehört, hätte ich das doch mal gemacht. Und dann muss man zum Betreuungsgericht, dann kommt der Betreuerinnenausweis. Und manchen behagt es auch nicht, immer mit dem Gericht Rücksprache halten zu müssen. Es ist vielleicht zusammenfassend, die Vorsorgevollmacht wird gar nicht so oft gebraucht, wie man denkt. Aber wenn sie nicht da ist, ist es einfach super ärgerlich und bürokratisch kompliziert.
Ja.
Deshalb
machen.
Ja, und es ist alles kein Hexenwerk. Also es ist tatsächlich, wenn das Dokument in der Schublade liegt, im Idealfall noch beim Vorsorgeregister registriert ist, dann ist erstmal ein Wichtiges, dann fällt auch etwas ab, dann hat man etwas erledigt und hat wieder Zeit für andere Sachen.
Ja, und ich finde, es ist eben, also wenn man jetzt aus feministischer Sicht drauf guckt, das muss ich ja auch immer irgendwie, ist mir ein Bedürfnis, dann ist es auch eine Form der Selbstermächtigung. Also es ist so, ich nehme meine Dinge in die Hand und genau, deswegen machen wir das. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses etwas trocken wirkende Thema zu erklären oder diese Themen, die aber so wichtig sind für einen guten Abschluss im Leben oder für das Gefühl, gut vorgesorgt zu haben.
Ja.
Ich danke euch auch da draußen, dass ihr dran geblieben seid und jetzt bitte auch direkt euch drum kümmert und euch ein Formular, woher auch immer, muss nicht Stiftung Warentest sein, aber jedenfalls holt, was man ankreuzen kann und dann gut ablegen und eben eintragen lassen in dieses Register, das wir auch in die Shownotes packen werden. Vielen Dank, Frau Weidner. Ich sage auf Wiedersehen.
Ich
oder
danke
auf Wiederhören.
Ihnen. Ja, danke schön.
Ich danke Ihnen. Ihr hört Diana wieder nächste Woche. Die ist dann ja dran. Wir wechseln uns ab. Und bis dahin freuen wir uns über nette Bewertungen auf den Plattformen, viele Sternchen und gerne auch E-Mails mit Lob, Fragen, Kritik oder Themenwünschen an podcast@brigitte.de. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.